Liebe Gemeinde, bevor ich das Wort für die Predigt lese, eine kleine Frage. Heute ist der 24. Juni. Was ist denn das für ein Tag? Hat es ein paar katholische? Heute ist. Wie heißt es? Johannes. Da hast du doch ein paar Gartenbauleute. Was gibt es denn da für Regeln zum Johannes? Also ich weiß eine. In manchen Jahren scheint an Johannes die Sonne. Ich lese nun deshalb etwas vor aus dem ersten Petrusbrief. Da geht es um die Rolle der Propheten. Johannes war ja der letzte und wohl wichtigste aller großen Propheten. Er schreibt, ihr habt Jesus Christus nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit, also Rettung, haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die das Evangelium verkündet haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Amen. Liebe Familie Moser, liebe Familie Kutter, liebe Gemeinde, hier drin im Übertragungsraum und in Chile, die diese Predigt am Rechner mitverfolgen. Hier stand, nach dieser Rettung haben gesucht und geforscht die Propheten. Ich möchte zunächst mit euch ein bisschen über den Forscherdrang nachdenken. Wie stark ist dieser Drang in uns Menschen doch? Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich so kleine Kinder beobachte. Liebe Sabine, die sind doch eigentlich den ganzen Tag, wenn sie nicht gerade essen oder schlafen, am Forschen. Die krabbeln überall hin, reißen alles raus. Und was ist der Grund? Die wollen wissen, lernen, abschauen. Der ganze kleine Mensch ist eigentlich auf Lernen programmiert. Früher dachte man, das Spielen der Kinder ist sinnlos. Inzwischen wissen wir schon seit langem, dass das eine Art Forschung ist. Die üben. Ich finde es so cool. Ich weiß noch, wenn ich in der Steppe in Afrika unterwegs war, und ein Bedürfnis hatte, die haben ja da in der Steppe keine Klos. Das ging immer ganz gut, irgendeinen Busch zu finden, es sei denn, Kinder waren in der Nähe, denn die sehen alles. Wie viele Eltern haben das schon erlebt, dass ein heulendes Kind kommt mit einer aufgeschnittenen Puppe, weil plötzlich das Kind wissen wollte, was da drinnen ist. Und da kam das ganze weiße Zeug raus. Manche haben auch erleben müssen, dass das Experiment am Meerschweinchen gemacht wurde. Auch das gibt's. Ja, wir forschen. Warum eigentlich? Wie der Wunsch nach einem Lebenspartner und der Hunger nach Schönheit oder die Sehnsucht nach Harmonie und Klang, so ist uns auch der Durst nach Wissen eingebaut. Ganz stark. Ganz stark. Vor über 3000 Jahren bereits hat der König Salomo die erste wissenschaftliche Einrichtung, von der wir wissen, gegründet. Das heißt, er redete über die Vögel, das Vieh und die Fische. Er war bereits wissenschaftlich unterwegs, der Mann. Und Goethe stellt uns ja den berühmten Dr. Faust vor Augen. Dieses Urbild des Forschers, der keine Grenze mehr achten kann und sagt, ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, was haben Menschen auf der Suche nach Wissen doch für Opfer gebracht und uns damit gedient, muss man sagen. Manchmal treibt es auch kuriose Blüten, der Wissensdurst. Kürzlich haben sie herausgefunden, was der Ötzi, wisst ihr doch, oder Ötzi? Die Gletschermumie, was der für eine Nationalität hatte. Wisst ihr das? Also es war kein Österreicher, es war kein Italiener. Die Gründe kann ich hier allerdings nicht nennen. Aber man hat herausgefunden, dass er ein Preuße war. Ein Preuße aus Berlin. Wisst ihr, woran man das erkannt hat? An den Schuhen. An den Schuhen. Er hatte nämlich Sandalen an. Und wer außer den Preußen geht mit Sandalen in die Berge? Letzte Woche waren die Österreicher dran, jetzt sind es halt die Preußen. Und so wird gesucht und geforscht nach Wichtigem und Unwichtigem. Ich habe gestern Fußball geschaut. Ich finde es immer faszinierend, wenn es da steht, 70% Ballbesitz bei den Deutschen wie immer, gell? Bloß bringen sie keinen rein. Und dann funktionierende oder verlorene Pässe. Und besonders lustig finde ich immer die Kommentare der wirklich kundigen Leute, die das kommentieren. Gestern zum Beispiel sagte er, ja, die Schweden sind so groß gewachsen und deshalb haben sie ein Problem mit flachen Pässen. Wusste ich gar nicht, das große Leute. Ich habe mit allen Pässen Probleme. Was die alles rausfinden für sowas Wichtiges wie Fußball. Das ist uns also eingebaut. Was mich allerdings ehrlich überrascht, ist, bei wie vielen Menschen der Forscherdrang an einem ganz bestimmten Punkt aufhört. Nämlich bei der großen Frage, gibt es einen Gott? Und was bedeutet das für mein Leben, für meine Erziehung, für mein Arbeiten, für mein Ausruhen? So wie euch und diesem kleinen, wunderschönen Baby der Drang nach Forschen eingebaut ist. Und ich hoffe, ihr ermutigt sie dabei. So ist uns auch ein Hunger nach Gott einprogrammiert. Und das scheint heute für viele Menschen wirklich keine große Rolle mehr zu spielen. Und bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das. Es hat gute Gründe. Denn Religion war manchmal ein echtes Fortschrittshindernis. Ich liebe Wissenschaftsgeschichte, habe ein Buch über die Anfänge der Chirurgie. Und da wird beschrieben, wie ein amerikanischer Arzt, so ein Wald- und Wiesendoktor, der zu dem kam eine Frau, die hatte eine riesige Geschwulst im Bauch. Und er hat plötzlich beschlossen, das schneide ich jetzt auf. Und damit hat er ein riesen Tabu gebrochen. Der Pfarrer in der Kirche hat noch dagegen gepredigt. Die hatten schon gerochen, dass der was vorhat. Die hatten schon Stöcke und Steine in der Hand, um diesen Arzt möglicherweise flach zu machen. Der hatte ein Glück, er hatte eine saubere Frau, die besonders reinlich war. Denn damals gab es noch die ganzen Hygiene, das Wissen über Hygiene gab es nicht. Dann hat er diese Frau auf dem Küchentisch operiert, diese riesige Geschwulst rausgenommen, hat zugenäht. Und die Frau wurde gesund. Das religiöse Tabu hatte über Jahrtausende unsere Vorfahren daran gehindert, den Bauch zu öffnen. Oder andere Dinge. Lange Zeit war Religion ein Fortschrittshindernis. Weil man, wann immer irgendetwas Unerklärliches passiert ist, hat man gesagt, es war Gott oder der Teufel. Die Blitze kamen von Gott. Wenn irgendetwas Schlimmes passiert ist, wenn der Kur verreckt ist und die nächste auch noch und die dritte auch noch, dann war es der Fluch oder die Hexerei. Und so war alles irgendwie religiös begründet. Und es stimmt doch nicht. Nicht so. Und so drängte man Gott immer weiter zurück. Scheinbar. Und alles wurde irgendwie erklärbar. Und das ist der sogenannte Lückenbüßer Gott. Der musste früher die Lücken füllen und die Lücken schlossen sich, immer mehr wurde erklärbar und so verschwand allmählich Gott. Und ich muss sagen, in gewisser Weise war das auch richtig. Die Prämisse, die Grundansatz der Wissenschaft war, du musst so forschen, etsi deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe. Du kannst nicht sagen, oh, das wissen wir nicht, da ist ein geheimnisvolles Eingreifen. So kannst du nicht forschen. So, und in gewisser Weise ist es gut, dass wir diese Art von religiöser Angst abgelegt haben. Aber ist eine wichtige Frage aus dem Blick verschwunden. Nämlich die, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wie kriege ich meine Lasten los? Warum bin ich da? Und diese Frage schlummert in uns allen und ab und zu bricht sie durch. Denn sie gehört zur Grundausstattung unseres Lebens. Der Apostel Paulus stand damals in Athen auf der Agora, auf dem Marktplatz. Und dort pflegten sich die Gebildetsten der damaligen Welt aufzuhalten. Das war sozusagen Harvard oder Eton oder Oxford. Und diesen wirklich blitzgescheiten Leuten sagt Paulus, Gott hat bestimmt, wie lange und in welchen Grenzen wir wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden möchten. Denn fürwahr, er ist nicht ferne einem jeden unter uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Noch krasse Sätze, oder? In ihm leben und weben und sind wir, er ist nicht ferne. In ihm leben wir. Und dann sagt der Paulus, den Vorsatz habe ich lange nicht verstanden, Gott hat uns Grenzen gesetzt. Wie lange und wo wir wohnen. Warum? Damit wir herausfinden, was dahinter kommt. Ob wir den Gott fühlen oder finden könnten. Jeder von euch, ab und zu auch ich, immer wieder komme ich an diese Grenze. Was ist da? Und die meisten kehren um und geben auf und trinken Bier. Alle Menschen, die weitergehen, machen eine erstaunliche Entdeckung. Man kann Gott wirklich fühlen und finden. Nicht wie einen verlorenen Autoschlüssel, auch nicht als eine beweisbare Tatsache, sondern als eine tiefe Gewissheit, die das ganze Leben durchdringt. In Israel gab es eine ganz besondere Sorte Mensch, und es waren diese sogenannten Propheten. Die hatten unglaublich tiefe Einblicke in die Zusammenhänge. Und zwar in politische und auch in seelische. Es ist ja immer interessant, wenn man politische Zusammenhänge anschaut, die Hintergründe, warum solche Dinge sich entwickeln, verstehen wir oft überhaupt nicht. Propheten nun hatten tiefere Einblicke und die sahen die Verlorenheit und die Verlogenheit der Gesellschaft radikal. Und diese Menschen sahen in der Ferne einen, der alles zurechtbringt. Das durchzieht die Bibel, dieser Strom der prophetischen Hinweise. Da kommt einer, der wird das gut machen. Und Petrus sagt, sie haben gesucht und geforscht, auf was für eine oder auf welche Zeit der Geist hindeutet. Die wollten das unbedingt herausfinden, denn sie wussten, hier ist die Medizin für die Krankheit der Welt. Das ist das Brot für den Hunger der Seele. Und all das, sagte der Petrus, liegt jetzt vor euren Füßen. Es liegt greifbar da im Evangelium. Das, worauf die Propheten geforscht haben, wofür sie alles gegeben hätten. Er sagt hier einen krassen Satz, er sagt sogar, die Engel würden das gerne sehen. Und das liegt vor euch. Das ist eine unglaubliche Botschaft. Dieses kleine, einfache Evangelium ist von unglaublichem Wert, denn es löst die größten und tiefsten Probleme der Menschheit, nämlich die Verlorenheit. Es löst. Nun, ich will euch zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen. Denn das Problem ist, dass etwas so Einfaches gerne verachtet wird. Es wird gering geachtet, weil wir es nicht verstehen. Ein Mann war nach Südwestafrika ausgewandert, Namibia, und er war mit seiner Familie dorthin gegangen und er hatte sich der Edelsteinschürferei gewidmet, so mehr oder weniger nebenbei. Er hatte große Farm und in der Freizeit, da macht er sich auf die Suche. Und wie es halt manchmal so ist in den Familien, sind die Kinder groß geworden und der Sohn hat sich mit seinem Vater überworfen und ging eines Tages zurück nach Deutschland. Der Vater lebte noch viele Jahre dort und eines Tages kam die Nachricht vom Tod des Vaters und eine Ankündigung, dass eine Kiste mit den Hinterlassenschaften unterwegs sei, die würde mit dem Schiff ankommen. Die Kiste kam und der Sohn, der seinen Vater eigentlich nie vergeben hatte, packte die Kiste, schaute mal kurz rein, da waren so Hörner, so Kudu-Hörner drin und irgendwelche Trophäen und irgendwelches Zeug. Und weil der Sohn das Ganze im Grunde verachtet hat, stellte er es auf den Speicher. Und die Kiste blieb zu, bis dann so ein kleiner Forscher kam. Und der kleine Forscher, der fragte eines Tages, Papa, was ist denn da in der Kiste eigentlich? Dann sagte der Sohn, ach, da ist bloß das alte Klump von meinem Vater drin.
Darf ich da spielen?
Ja, kannst du mal. Dann der Kleine nahm also das Kuduhorn raus und spielte Kudu und alles Mögliche, grub er aus dieser Kiste aus und eines Tages fand er ein kleines Säckchen. Und weil das alles als Klump war, nahm er das Säckchen mit und was ein Junge halt so macht, wenn er so Säckle hat, ist, ja mei, da spielt man. Da ging er halt an den Weiher, gell? Dann nahm er eines von diesen Steinchen raus und ihr wisst ja, gell? Wow, von 7-mal hüpft es übers Wasser und das nächste. hüpfte dann schon 8-mal. Und das dritte sprang über den Weiher drüber und landete am anderen Ufer. Und das vierte, das versenkte er so. Und dann blieben noch 2 Steinchen in dem Säckchen übrig. Am Abend, beim Abendessen, saß er mit dem Papa beieinander. Und auf einmal lag dieses Säckchen auf dem Tisch. Und der Papa sagt, Buh, was ist noch das? Sagte der Kleine, ach, das ist von dem alten Klump im Dachboden. Wie? Der Papa öffnete das Säckchen, nahm einen Stein raus, rieb und sagte, Buh, wo hast du es her? Das ist von dem alten Klump im Dachboden. Buh, hast du noch mehr davon? Der Buh sagte, jetzt Nummer. So, jetzt komme ich zum Punkt. Liebe Tauffamilie, liebe Großeltern, das Problem hatte der Petrus schon, was ich auch habe. Viele achten das gering. Viele. Viele. Propheten haben danach geforscht. Engel würden es gerne sehen. Und wir, die wir es bekommen, viele werfen es weg. Der Gottesdienst, das Wort, die Gemeinschaft, die Liebe, die unglaubliche Botschaft der Vergebung durch Jesus. Ich bitte euch, liebe Tauffamilie, seid wachsam und richtet euren Forscherdrang auch darauf. Wie finde ich Frieden mit Gott? Wie muss ich leben vor seinen Augen? Gott segne euch. Amen.